Das soll so klingen, dass wenn ich das anhöre, mit einem Glas Cognac im Sofa sitzen kann.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen bei On Air. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr nach der Sommerpause wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut erholt. Ich habe in der Sommerpause trotzdem fleißig schon mal Folgen aufgenommen und ich kann euch sagen, da kommen ganz, ganz viel spannende Themen und Gäste auf euch zu. Wer schon mal vorab wissen möchte, wer kommt, dem kann ich an der Stelle meinen Newsletter ans Herz legen. Da findet ihr den Link in den Shownotes. Bevor ich nun meinen Gast vorstelle, wie immer, die Supporter und den einen kennt ihr, das ist Buffy Grandport, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffy Grandport stehen nämlich für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau. Solltet ihr Interesse haben am Instrumentenbau, dann seid ihr bei Buffy Grandport genau an der richtigen Stelle, denn an den beiden Standorten in Marktneukirchen und Geretsried werden dort jährlich Instrumentenmacherinnen und Macher ausgebildet, sowohl im Holz- als auch im Blechblasbereich. Also, wenn du interessiert bist, dann einfach eine Bewerbung an Buffy Grandport schreiben oder auf die Homepage www.buffygrandportgroup.com schauen. Da gibt es weitere Stellenangebote und aktuelle Informationen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ein weiterer Supporter dieser Folge ist Stretta Music. Stretta Music ist ein Online-Fachhandel. Wenn ihr genauso wie ich jetzt wieder vor der Aufgabe der neuen Saison steht, Noten für euer Konzertprogramm oder für die Unterhaltungssaison oder fürs Weihnachtskonzert planen zu wollen, dann seid ihr bei Stretta Music an der richtigen Stelle. Dort werdet ihr auf jeden Fall beraten, wenn ihr irgendwas sucht. Stretta hat auch ein reichhaltiges Sortiment, egal was ihr machen wollt, von Weihnachtsmusik über symphonische Blasmusik bis hin zur Jugendkapellenliteratur, zur Ensemblemusik. Ihr findet auf jeden Fall alles und werdet da gut beraten. Einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen und euch wird geholfen. Mein heutiger Gast ist Felix Eckert. Felix ist ein alter Studienkollege von mir und seitdem ja der neue feste Soloposaunist des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Seit unserem Gespräch hat sich einiges getan, nämlich er ist mittlerweile auch die Hochschulvertretung der Professur für die Posaunenklasse und Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters. Wir haben uns über viele, viele Dinge unterhalten, nämlich wie ist es eigentlich, vom Papa Musikunterricht zu haben? Kann das funktionieren? Und wieso er, obwohl er in einem Musikverein groß geworden ist, überhaupt nicht Tenoren spielen kann? Wie wichtig ist das Umfeld, in dem man sich bewegt und wie wird man dadurch beeinflusst? Wir haben auch sehr nerdige Sachen, posaunennerdige, spielnerdige Sachen besprochen, nämlich was oder wie geht Projektion, mentales Üben, was macht er da? Er sagt, das geht überall. Wie sieht ein Übeprogramm als Soloposaunist aus, der aber noch Familie hat? Und wir sprechen relativ am Schluss über verschiedensten Dirigenten, denn er hatte im Zuge des BR und seinen Vororchestern, bei denen er war, schon die Möglichkeit, mit großen Dirigenten zu spielen und zu arbeiten. Da reden wir mal und da kommt vielleicht auch die eine oder andere Ansicht zutage, die man vielleicht so gar nicht erwartet hätte. Und wir reden auch mal drüber, was passiert eigentlich in so einem Orchester, wenn die Stimmung kippt. Viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Posaune an der Hochschule für Musik in Würzburg als auch an der Universität der Künste in Berlin studiert. 2012 war er Soloposaunist am Mainfrankentheater in Würzburg, 2013 Akademist des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und von 2015 bis 2020 Soloposaunist des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Im September 2020 kehrte er an seine frühere Wirkungsstätte zurück und ist seitdem Soloposaunist des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in München. Daneben ist er Preisträger des Eduard-Söhring-Preises 2017 und 18 und Mitgründer, Posaunist und Organisator des Blechbläserensembles Salapuzia-Bras. Wir haben uns das letzte Mal vor 3 Jahren gesehen und umso mehr freut es mich, dass wir nach langer Terminsuche nun endlich schaffen zu reden. Ich darf herzlich willkommen heißen, Felix Eckert. Hi.
Guten Abend, hallo.
Hat alles gestimmt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Alles richtig gelaufen.
Sehr gut. Als erfahrener Podcast-Hörer weißt du ja, was meine erste Frage ist und du hast dich mit Sicherheit super vorbereitet, so wie ich dich kenne. Was war dein letztes Stück, was du bewusst angehört hast?
Ja, das fällt mir jetzt sehr leicht, denn wir hatten diese Woche eine relativ spontane Änderung im Dienstplan und der Dirigent ist ausgefallen und es kam ein anderer und dementsprechend gab es auch eine Programmänderung, wie das öfter mal so ist. Und jetzt gab es Sibelius zweite Sinfonie, die kannte ich noch nicht und dementsprechend musste ich mir das mal drauf schaffen und genau anhören mit Noten, bisschen Partitur und das habe ich zuletzt sehr bewusst gehört, vorgestern.
Okay, wie kurzfristig war das jetzt?
3 Tage im Voraus kam die Mail, krankheitsbedingt ist da jemand ausgefallen, ich weiß nicht, ob es Corona war, ist aber eigentlich auch egal und am Ende haben sie jetzt einen Einspringer gefunden, ein finnischer Dirigent, Hannu Lintu und das macht Spaß mit ihm, Sibelius, das liegt ihm im Blut, der kennt es wie kein zweiter und dementsprechend muss ich da auch erstmal mir das drauf schaffen, dass ich da mithalten kann.
Okay. Weißt du, wann wir das letzte Mal geschrieben haben?
Geschrieben?
Also zwecks Einladung zum Podcast.
Das ist eine ganze Weile her, das erste Mal, dass du mich gefragt hattest.
Ja, weißt du, warum du abgesagt hast?
Ja, weiß ich noch.
Warum?
Weil ich da am Beginn meines Probejahrs stande und das erstmal machen wollte, bevor ich jetzt da ein Podcast-Gast werde.
Genau. Jetzt ist es ja rum. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie war das für dich so im Probejahr? Also war dir eigentlich klar während des Probejahrs, dass das dass das eine sichere Nummer ist oder gab es da auch mal Momente für dich, wo du gedacht hast, na, weiß nicht?
Also mein Probejahr hat zwischen dem zweiten und dritten Lockdown stattgefunden oder so um die Zeit herum. Und ich hatte einfach ständig das dumpfe Gefühl, dass eventuell wieder alles zugesperrt wird. Und ich dementsprechend mich also nicht spielen kann und mich nicht zeigen kann und dann die Abstimmung irgendwie nicht stattfinden kann. Ich hatte aber in Hamburg nicht freigekriegt und musste da genau ein Datum einhalten, um den Wechsel dann machen zu können. Und das war schon zwischenzeitlich ein bisschen, was mir ein bisschen Stress gebracht hat. Glücklicherweise ist es hier ein Rundfunkorchester. Und auch wenn alle anderen ohne Publikum spielen mussten, wir natürlich auch, haben wir trotzdem unseren festen Sendeplatz Freitagabends behalten und haben einfach nur Übertragungen gespielt, sodass eigentlich bis auf 1 oder 2 Projekte alles ganz wie geplant stattgefunden hat mit allen Dirigenten, mit allen Solisten, mit allen Programmen. Die waren schon so konzipiert, dass das auf die Bühne passt mit Abständen. Zum Glück, das ist einfach geradeaus durchgelaufen und es waren ein paar sehr spannende Werke mit drauf aus der modernen Musik mit haarsträubenden Akrobatik-Einlagen in der Posaune, im Posaunenpart. Aber Gott sei Dank waren die Kollegen zufrieden mit meiner Akrobatik und haben sich dann von mir überzeugt.
Okay, was heißt Akrobatik?
Einfach wahnsinnig hoch und unangenehm und komplett frei solistisch, ein Werk von Wolfgang Riem. Das kommt hoffentlich nicht mehr allzu oft vor, dieses Werk.
Okay, wie gehst du dann mit sowas um? Also wenn es sehr unangenehm ist, also mit Stress?
Ja, ich setze natürlich alles dran, dass gar kein Stress aufkommt.
Das heißt, du übst viel?
ich versuche einfach in der Vorbereitung schon Sachen oft zu spielen und die Abläufe und Bewegungen zu verinnerlichen, sodass ich dann, wenn es drauf ankommt, versuche das abzurufen, so gut wie möglich, und dass es dann funktioniert.
Okay, lass mal so stehen, will ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne von vorne so ein bisschen anfangen, nämlich wie Musik in dein Leben generell kam. Also ich habe ja gelesen, erster Posaunenunterricht beim Papa und Klavierunterricht mit 7, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe.
Ja, ein langes Kapitel, aber ja. Also, meine Eltern sind beides Musiker, meine Mutter ist an einer Realschule Lehrerin, also allgemeinbildende Schule. Mein Vater ist an der Musikschule, Hauptfachlehrer für Trompete bzw. alle Blechblasinstrumente. Und deswegen war Musik schon vor meinem Leben da, glaube ich, bei uns zu Hause. Und ich musste oder durfte oder konnte und auch wollte dann da immer mit. Und dass das in ein Posaunenstudium mündet und dann auch in eine Anstellung als Posaunist, das war natürlich als Kind noch überhaupt nicht abzusehen. Es war bloß schon ziemlich lange klar, dass ich irgendwas mit Musik machen möchte. Mein Papa hat viel dirigiert, da habe ich dann auch immer als kleiner Knirps, gibt es irgendwelche Fotos, wo ich dann im Herbstkonzert irgendwo in Reihe 20 stehe und mitfuchtel in der Luft rum und den Papa nachmache und so weiter. Also da gibt es ganz lustige Sachen, Fotos mit irgendwie Sopran-Posaune, keine Ahnung, warum ich da mal eine hatte, also da mal eine rumlag und jemand zufällig ein Foto gemacht hat, als ich da versucht habe reinzupusten. Ja, eigentlich ging es dann los, zweite Klasse mit Klavier. Da haben meine Eltern gesagt, so, Grundausbildung, das gehört dazu. Der Bub soll Klavier lernen. Habe ich das gemacht. Habe sogar einmal Jugendmusiziert mitgemacht, möchte ich unbedingt erwähnen.
Am Klavier?
Am Klavier.
Okay.
Bis zum Regionalwettbewerb gegangen, wow. Wie dem auch sei. Und in der dritten Klasse ging es dann los, beim Papa Trompetenunterricht. Und nach wenigen Wochen hat sich herausgestellt, dass ich der Bub da schwer tut, und dann war man in Würzburg beim Deuser und dann gab es eine Posaune.
Warum Posaune? Das hätte ja auch Tuba werden können, oder?
Das ist eine gute Frage, das müsste ich mal meinen Papa fragen. Also ich glaube schon, dass ich das mit selber ausgesucht habe, aber warum es zum Beispiel auch kein Tenorhorn wurde und ich bis heute keine Ventile spielen kann, das weiß ich auch nicht. Hat sich so ergeben.
Okay, findest du das schade, dass du also Tenorhorn so, ich nenne es mal, vernachlässigt hast? Oder halt gar nicht jetzt quasi kannst?
Es war irgendwann dann schade im Musikverein, weil 6 Stunden Unterhaltungsmusik im Festzelt mit nur Nachschlag mir irgendwann ein bisschen langweilig wurde. Und ich weiß, es gibt da Leute, die haben da ihr Herzblut drin. Mhm. Also ich kenne da persönlich einige, die gehen da voll drin auf in dieser Funktion als Posaunist, in der Blasmusik diese Rhythmusgerüst mitzugestalten. Das weiß ich, und das war bei mir aber nie so. Und ich wollte lieber Melodien spielen. Und weil ich das auf dem Tenorhorn leider nicht konnte, war dann irgendwann die Blasmusikkarriere dann so ein bisschen beendet.
Aber warum bist du da nicht aufs Tenorhorn? Also es wäre ja naheliegend gewesen zu sagen, okay, Papa, hör zu, will Melodien spielen, brauche einen Tenorhorn.
Ich glaube, weil ich dann zu dem Zeitpunkt schon mit der Posaune ein bisschen ins Sinfonieorchester reingeschnuppert habe und mir jemand in Floh ins Ohr gesetzt hat, dass man Tenorhorn in Deutschland ja gar nicht studieren kann und dass das eben für eine Anstellung in einem Sinfonieorchester, was ich dann schon wollte, als ich das mal kennengelernt habe, da reinkommen in ein Sinfonieorchester, dass das da nicht funktioniert. Und ich glaube, deswegen habe ich dann da auch mich dann nie weiter damit beschäftigt, sondern da war der Weg klar, Posaune, das ist mein Ding, das ist mein Instrument.
Wie war denn der Unterricht beim Papa?
Ja, wir haben da so eine Schule mit durchgemacht, das weiß ich noch. Das hat gut funktioniert, weil er hat immer noch bei uns im Ort unterrichtet, und also über die Musikschule, und hat mich da richtig eingebaut in seinen Stundenplan. Ich hatte einen festen Termin, irgendwie, keine Ahnung, Dienstagnachmittag, halbe Stunde, und musste da auch hinkommen. Also es war nicht so, dass wir irgendwie zwischen Tür und Angel mal zu Hause ein paar Töne gespielt haben und dann irgendwie unkonzentriert, keine Zeit, was auch immer, sondern das finde ich jetzt so rückblickend eigentlich ganz gut, dass er das so gemacht hat, weil es dadurch einfach ein fester Termin war und auch immer ein Ziel gab, irgendwie darauf hinzuüben, anstatt, ja, schauen wir mal, wann es das nächste Mal klappt. Genau, und dann hat er mir so als Trompeter vielleicht 2 oder 3 Jahre so die Grundausbildung gezeigt. Also jetzt nicht nur, wo ist welcher Zug und was sind Achtelnoten, aber also das war schon ein schöner, guter Unterricht, gute Grundlage. Und dann ging eigentlich ganz viel übers Spielen. Also dann gab es eigentlich gar nicht mehr so wöchentlichen Unterricht beim Papa, sondern dann war irgendwie Schulbig Band, dann war Quintett, dann war Jugendorchester, dann war großes Sinfonie, also Blasorchester bei uns im Ort. Und dann gab es irgendwie allerhand zu spielen. Irgendwann ging es dann los mit so Projektorchestern, Bezirksjugendsinfonieorchester und dann irgendwann Bundesjugendorchester und erst dann habe ich eigentlich in der 12. Klasse wieder richtigen Unterricht gekriegt und dazwischen war ziemlich lange nichts.
Ist dir leicht gefallen, auf deinen Papa zu hören oder gab es da auch Reibereien?
Das hat sehr lang sehr gut geklappt. Wir haben dann auch Jugendmusiziert-Vorbereitungen gemacht und dann gibt es in Bayern vom Musikbund einen Wettbewerb, Kammermusik und auch Solo, immer im Wechsel. Da habe ich irgendwie oft mitgemacht. Das waren dann so die Ziele oder so die festen Sachen irgendwie und also blöd gesagt, die Vorbereitung für diese Wettbewerbe, da war dann immer richtig Zucht dahinter und dann das nächste halbe Jahr war dann wieder einfach spielen und mitmachen und irgendwie Spaß haben mit der Posaune und ich habe also nie von zu Hause irgendwie so einen Daumen drauf gekriegt und einen Druck und du musst jetzt und wir gucken jetzt drauf, dass du richtig übst und so weiter und also da, ja, ich habe es sehr genossen, weil ich habe viel gespielt und habe viel Spaß gehabt mit der Posaune und habe da eigentlich nie irgendeinen Druck erfahren, was ich meinen Eltern sehr hoch anrechne.
Okay. Meinst du, es hat dazu auch beigetragen, dass der Unterricht tatsächlich auch an einem anderen Ort war? Meinst du, es wäre problematischer geworden, wenn es daheim gewesen wäre, in deiner gewohnten Umgebung?
Ich glaube eigentlich schon, weil es dann nicht so einen Plan hat oder so eine Struktur hat. Dadurch, dass mein Papa ja sowieso jeden Tag unterrichtet hat und da seine Schüler eingetaktet hat, wie jeder Lehrer, und ich halt dann einer von den Schülern war, war das für mich jetzt rückblickend echt eine gute Sache, dass es eben nicht mal kurz am Samstagnachmittag, wenn man mal Lust hat und wenn wir jetzt noch einen Kaffee trinken und danach erst anfangen, ist auch gut, sondern dass das wirklich eingetaktet war.
Okay.
Finde ich jetzt rückblickend sehr gut.
Ab wann war für dich klar, dass du das jetzt tatsächlich beruflich machen willst?
Ich bin mit 16 ungefähr zum Bundesjugendorchester gekommen. Mhm. Auswahlorchester von ganz Deutschland, Sinfonieorchester, und war da das erste Mal mit dabei. Und da haben wir irgendwie gleich in Südtirol, in Toblach gespielt. Das war so eine Sommerresidenz von Gustav Mahler. Haben auch ein Werk von Gustav Mahler gespielt. Und das war für mich das erste Mal großes Sinfonieorchester, viele Streicher, großes Blech, großes Schlagwerk hinten dran. Gute Leute, junge Leute, die irgendwie alle Lust hatten. Natürlich war die Stimmung auch außermusikalisch ganz nett. Diese 2,5, 3 Wochen, was das damals waren, da ist eigentlich so ziemlich der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, okay, das war cool, das will ich. Das will ich mal mein Leben lang machen. Damit, gut, ans Geld verdienen habe ich da vielleicht noch nicht unbedingt gedacht, aber das will ich machen. Ich will in diesen Sälen spielen, ich will diese Musik spielen, ich will dieses Rädchen sein, ich will diesen Job Posaunist sein, ausfüllen, das ist mein Ding.
Okay, war dir da schon klar, was das alles mit sich bringt, Profimusiker zu sein?
Nö, überhaupt nicht. Naja, nee, überhaupt nicht. Also es war klar, dass man dann studieren muss und dann kriegt man eine Stelle. So, sehr blauäugig. Aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen blauäugig an manche Sachen rangeht. Ich habe dann damals zwei Kollegen gehabt da im Bundesjugendorchester. Die waren in Würzburg eingeschrieben als Jungstudent. Das gab es damals, gibt es immer noch, heißt jetzt irgendwie anders.
Ja, Pre-College heißt
und, es. Und Pre-College, genau. Und dann habe ich in der 13. Klasse parallel zum Abi da schon Unterricht gehabt, ein Jahr lang beim Andreas Kraft. Und habe das so ein bisschen zum Ausprobieren genommen, weil das nicht weit von meiner Heimat ist und ich das gut erreichen konnte mit dem Auto oder mit der Bahn, je nachdem. Und habe das ein Jahr lang mir vorgenommen, ausprobieren, wie ist es bei diesem Lehrer da, bei dem Professor. Und wenn es gut ist, dann mache ich da Aufnahmeprüfung und wenn nicht, dann mache ich halt woanders Aufnahmeprüfung oder gucke mich noch ein bisschen um. Hab da zwei, drei andere Professoren mir auch mal angeguckt mit einem einzelnen Unterricht, wie man das halt so macht.
Wo denn?
Ich habe damals beim Henning Wiegräber in Stuttgart einen Unterricht mal genommen und beim Erhard Wetz in Mannheim. Der hat auch sehr oft die Satzproben im BJO gemacht. Daher kannte ich den schon. Und genau, die habe ich ausprobiert und das sind auch tolle Lehrer, die haben ganz viele super Schüler und haben auch einen super Unterricht gemacht, aber irgendwie vielleicht dadurch, dass ich einfach so regelmäßig schon dann beim Andreas Kraft war und ich gemerkt habe, dass ich da vorankomme und dass mir das taugt und dass das irgendwie die richtige Schiene ist, in die ich auch will, also die Stilistik oder wie auch immer man sagen will, habe ich mich dann entschieden, habe dann auch nur in Würzburg Aufnahmeprüfung gemacht tatsächlich. Das hat dann auch geklappt und dann habe ich da angefangen zu studieren.
Wie war das für dich, dann in das Studium einzusteigen, quasi umgeben zu sein von, ja, nur noch Musiknerds, ganzen Tag Musik machen, quasi das, was man sich ja eigentlich erhofft vorher?
Also ich fand's klasse. Studienzeit fand ich super. Wir haben immer noch eine super Clique, also jetzt nicht nur Posaunisten, sondern eigentlich fächerübergreifend, ganz viele Holzbläser, haben da nach wie vor tolle Freundschaften und Paare innerhalb dieser Clique. Das hat sich damals gespeist, tatsächlich auch aus dem BJO sind einige, also so eine Handvoll Leute da hingekommen und dann lernt man sich kennen und dann, ja, waren wir echt irgendwie, also 6 Tage die Woche zusammengehangen und mit einigen Fagottisten und so weiter. Und auch wenn mir das am Anfang noch nicht klar war, mit der Zeit beeinflusst man sich dann natürlich auch. Also nicht unbedingt, dass man sich jetzt täglich gegenseitig irgendwas vorspielt und um Feedback bittet, aber einfach, indem man sich über Sachen unterhält, über Aufnahmen unterhält, über irgendwelche Dirigenten unterhält oder so oder einfach nur mitkriegt, was lernen die Holzbläser in ihrem Unterricht, um was für Sachen geht's da und vielleicht so als verschriener Rüppelposaunist, was wir ja doch manchmal so ein bisschen an oder aus uns nachgesagt wird, was kann man sich da doch von den Holzbläsern abgucken oder mitnehmen oder nachahmen, imitieren.
Was hast du da für dich mitgenommen?
Ja, also sei es zum Beispiel gestalterisch oder Phrasierungen. Wie bringe ich den Klang durch den ganzen Raum? Wie kriege ich das hin, dass der bis hinten projiziert? Egal, ob das jetzt das kleine Überkapuff ist oder das Olympiastadion in München. Mhm. Also solche Fragen und irgendwie war das also aus jetziger Sicht. Jetzt kann ich das eben beschreiben mit Worten, was ich damit meine. Aber damals, so Anfang des Studiums, war mir das noch nicht klar, was das jetzt ist oder worum es da geht, sondern man hat irgendwie über so Sachen geredet und hat sich da ein bisschen was mitnehmen können oder übersetzen können auf die Posaune. Aber dass das jetzt Projektion heißt, dass der Klang nach hinten geht oder die Phrasierung irgendwie so, dass man die jetzt, was weiß ich, besonders lang durchzieht oder oder wie kurz ein Fagott ein Staccato spielen kann, dass man das auf der Posaune irgendwie versucht umzusetzen. Das war mir damals so nicht klar, aber unterbewusst habe ich das irgendwie schon mitgekriegt, dass das eben da geht und dann so die Überlegung, wie kriege ich das auf meinem Instrument vielleicht auch hin.
Okay, wie geht Projektion gut auf der Posaune?
Es geht darum, dass der Klang sich öffnet und dass der Klang trägt. Also, dass man die ganze Zeit im Sinn hat, dass man jetzt zum Beispiel nicht nur für sich spielt oder bis zum Notenpult, sondern dass man das hinkriegt, dass man den Klang so gestaltet, dass der eine Durchsetzungskraft, ohne jetzt irgendwie aggressiv zu werden, dass der das hat und dass der einfach durch den Raum, also da, wo ich jetzt meistens spiele, in der Residenz in München, im Herkulessaal, das ist ein sehr, der Raum klingt sehr warm und weich, es ist viel Holz verbaut, es ist aber auch sehr hallig, was zum Beispiel in einem Probespiel einem Posaunisten nicht so unbedingt wahnsinnig viel entgegenkommt, weil einfach dadurch viel verloren geht. Und dann ist es umso wichtiger, eben alles sehr deutlich und plastisch rüberzukriegen. Und da hilft es, wenn eben der Klang bis in die letzte Reihe gedacht nach hinten projiziert, anstatt nur Beschallung von vorne auf der Bühne und der Rest hört irgendwie zu. Mhm.
Suchst du dir dann einen Punkt im Raum, den du versuchst, gedanklich anzuspielen?
Ja, den hinterletzten. der am weitesten weg ist.
Was ich immer bei euch im Studium richtig toll fand, weil das gab es bei uns nicht, oder ich habe es nie mitbekommen, weil ich als Schulmusiker nie so oft dann da oben im Gebäude war. Aber was ich total faszinierend fand, egal wann ich kam, sei es morgens um 7, abends um 6, also erstens, es übt immer ein Posaunist oder ihr übt zusammen. Also, dass die Trompetenklasse zusammen geübt hat, kann ich mich nicht erinnern. Also mal zu zweit oder so. Aber ich hatte so das Gefühl, bei euch war das irgendwie so schon regelmäßig angesagt, dass ihr gemeinsam übt.
Ja, wir hatten auch innerhalb der Posaunenklasse einen guten Zusammenhalt. Es gab, also natürlich, als ich neu reinkam, nur ältere Kommilitonen, Kommilitoninnen. Und habe da dann auch erstmal lernen müssen, wie übt man denn im Studium, ganz blöd gesagt. Also, dass man jetzt nicht in einer halben Stunde das ganze Pulver rausballert und dann nicht mehr kann und den Rest vom Tag sich erholen muss, sondern dass man das vielleicht auch ein bisschen strukturiert. Was mache ich denn so mal morgens zum Einspielen? Wie werde ich richtig warm? Und ich glaube, dass das bei ganz vielen, mich eingeschlossen, ein Prozess ist, der ewig dauert, der vielleicht das halbe Leben oder das ganze Leben dauert, dass man wirklich sein Programm hat, mit dem man fit wird, mit dem man warm wird, eingespielt wird, ohne zu viel zu machen. Und dann habe ich natürlich durch die Kommilitonen viel Literatur kennengelernt. Es gab im zweiwöchigen Turnus Klassenvorspiele, intern oder auch öffentlich. Und wenn man da neu reinkommt, dann kennt man natürlich noch nicht alles an Werken, ist ja logisch. Und da habe ich mir dann einiges anhören können und habe dann vieles auch mir abgucken können, wie machen die das. Oder vielleicht das eine oder andere mir auch gedacht, das gefällt mir gar nicht, wie der jetzt diese Stelle spielt, ich will das anders machen. Und wenn man da einfach ein bisschen dabei bleibt bei solchen Vorspielterminen und also beim Zuhören dabei bleibt, kann man da, glaube ich, im Kopf ziemlich viel mitüben und für sich klären, was sowieso ein riesengroßes Thema ist. Also gerade weil du sagst, da war immer jemand gestanden, hat geübt. In den paar Jahren, wo ich das jetzt mache, habe ich auch gelernt, dass es vielleicht nicht unbedingt immer mit der Posaune geübt sein muss oder spielenderweise geübt sein muss, sondern dass man auch einige Sachen im Kopf sich mental erklären kann oder zurechtlegen kann, sei es einzelne Stellen oder sei es ganze Probespielprogramme über mehrere Runden. Da kann man, meine ich, vieles effizienter üben, als wenn ich jedes Mal in die Posaune reinpuste. Mhm.
Da habe ich mehrere Fragen. Erstens, glaubst du, dass das mental jetzt vielleicht läuft, weil du so viel gespielt hast und einfach auf viel Routine und Technik zurückgreifen kannst?
Wahrscheinlich ist es so. Natürlich muss ich trotzdem täglich meine Kraft erhalten und trainieren. Also jetzt nicht unbedingt nur die Lippenmuskulatur, sondern also ganz körperlich Atmung, Zwerchfell und so weiter, Atemhilfsmuskulatur, was da alles mit drin steckt. Wenn ich das mal ein paar Tage nicht mache, weil einfach Spielzeitpause ist oder so, dann eine Woche Pause macht, dann oder zwei, vielleicht sogar mal zwei Wochen, weil man weiß ja,
zwei Wochen mal
Urlaub fahren. ja, es gibt ja zum Glück die großen Sommerferien, da kann man sich das mal erlauben. Und dann merke ich schon, wie ich eine ganze Weile danach wieder brauche, um die Muskulatur gleichzeitig wieder auf Leistung zu bringen, aber auch die Elastizität wieder zu finden, die ich brauche. Beim Einatmen zum Beispiel, dass das eben frei ist und nicht irgendwo auf Spannung sitzt, auf Druck sitzt. Aber also ich habe im Studium tatsächlich auch irgendwie ein bisschen unterbewusst, also es war jetzt nicht so, dass mir einer gesagt hat, üb mal mental, mach das mal, sondern einfach dadurch, dass im Studium dann täglich du ein paar Stunden Schlaf, aber sagen wir mal 18 Stunden Musik um dich rum hast, läuft die Musik im Kopf die ganze Zeit auch weiter. Und wenn ich dann irgendwie mein David-Konzert übe, dann läuft das im Kopf auch weiter. Und das ist auch schon mentales Üben. Dass man sich da im Kopf manche Sachen zurecht rücken, die jetzt auf der Posaune vielleicht einfach durch das Instrument an sich oder durch irgendwelche anderen Faktoren beeinträchtigt sind, die ich aber, wenn ich die im Kopf die Musik laufen lasse oder singe zum Beispiel, egal ob ich jetzt die Tonhöhe treffe oder nicht, sich ganz viele Dinge einfach klären können, wo ich vielleicht mit dem Instrument dann doch noch einen kleinen Stolperstein technisch drin habe und deswegen das nicht rüberbringen, was ich eigentlich will.
Wie sieht dann mentales Training oder mentales Üben konkret im Moment jetzt für dich aus? Außer, dass es Singen ist?
Es ist Singen. Also, ja, doch, das ist meistens das. Also blöd gesagt, du kannst in der U-Bahn mental üben. Wenn ich aus dem Dienst komme und irgendeine Stelle mir noch nicht klar ist, wie das jetzt funktioniert da, und auf dem Heimweg ich mir die Stelle ins Gedächtnis rufe, was passiert da, wie läuft das nochmal, dann entweder wirft man nochmal einen Blick in die Partitur, warum hakt's da, was machen denn da die Klarinetten, die da den Auftakt spielen, haben die jetzt 2/16 Auftakt oder 3/16 Auftakt, das habe ich jetzt vorhin im Durchlauf nicht gecheckt, dann kann man das nachgucken, aha, so funktioniert das, so, und da bin ich drauf, dann ist das auch schon mentales Üben. Da muss man sich jetzt nicht stundenlang auf den Schreibtisch setzen mit Noten und Bleistift und irgendwas singen. Ich glaube nicht.
Wie sieht dein Übeprogramm zurzeit aus, wenn du sagst, das ist so eine Sache, die ein Leben lang braucht? Du übst nichts.
Doch. ich muss natürlich, also ich muss allein die Sachen vorbereiten. Ich muss aber auch, oder ja, kann ich ja ruhig sagen, dass sich mein Übeprogramm sehr verändert hat durch zwei große Einschnitte. Zum einen der Wechsel vom Opernorchester ins Sinfonieorchester, wo man im Opernorchester einfach nahezu täglich sowieso zu spielen hat, Proben oder Vorstellungen oder irgendwas. Und deshalb zum Beispiel dieser Faktor der Grundfitness, Grundlevel eigentlich kaum so ins Gewicht fällt, weil man ja sowieso am Spielen ist. Da ging es mir dann mehr darum, die Stücke jetzt vorzubereiten, die jetzt drankommen. nach 5 Jahren im Opernorchester gab es dann natürlich auch manche Opern, die sich da wiederholen und wo man dann schon weiß, okay, die Seiten 13, 24 und 73, da ist richtig zu tun, da muss ich das üben, da ist solistisch irgendwas zu tun und die restlichen Sachen, das kenne ich schon und das weiß ich schon und das gucke ich drüber und dann funktioniert das wieder. Da kann man auf sich selber dann irgendwann vertrauen, wenn man die Opern 20 Mal gespielt hat oder so, wenn man so eine Routine hat. Und der andere Einschnitt, das kennst du auch, Andi, ist, wenn man eine Familie gründet, dann ist irgendwie auf einmal auch weniger Zeit für manche Sachen und dann muss das alles ein bisschen effizienter funktionieren. Und ja, das ist jetzt so.
Okay. Also das heißt jetzt konkret, wie sieht dein Üben aus, wenn du übst und wenn du dazu kommst?
Also ich nehme mir die Zeit natürlich zum Üben. Ich habe da zum Glück eine Gattin, die im gleichen Beruf tätig ist und die das versteht und das weiß und die mir besonders im Probejahr wahnsinnig den Rücken freigehalten hat. Und auch jetzt selbstverständlich. Also ich habe so mein Einspielprogramm herauskristallisiert, was ich da so mache, Bindungen, ja, Tonleitern gehören natürlich auch dazu, leise Sachen, ganz wichtig. Und dann habe ich halt so ein paar Etüdenhefte, die mir teilweise damals noch mein Lehrer in Würzburg mit an die Hand gegeben hat. Der mir generell irgendwie so einen ganz guten Werkzeugkasten gepackt hat, sage ich immer gerne. Also wenn irgendein Problem auftaucht, dann mache ich den Werkzeugkasten auf und weiß, okay, jetzt brauche ich die 16er Schraube. Das macht keinen Sinn. Jetzt brauche ich die 16er Nuss und dann funktioniert es, dann kriege ich das wieder repariert und weiß, wie das weitergehen soll. Das rechne ich ihm auch hoch an, dass das so klappt und dass er das geschafft hat, dass man das irgendwie hintersteigt. Wie funktioniert denn das mit der Posaune eigentlich? Was muss ich denn da machen? Also, oder Blechblasinstrument allgemein. Wie muss ich da reinpusten? Und was sind so Abläufe, die grundlegend funktionieren sollten? Und dann, genau, und dann habe ich verschiedene Etüden, da wechsle ich mal so ein bisschen durch und dann geht es einfach darum, das Repertoire, das jetzt als nächstes ansteht, vorzubereiten. Genau.
Wir stellen uns mal vor, du hast Dienst, du fährst mit dem Auto dahin, stehst da beim Stau, hast keine Zeit, sich einzuspielen, musst gleich, oder hast vielleicht noch 5 Minuten. Was wäre das absolute Basic-Ding, wo du sagst, okay, das würde ich schon gerne vorher machen, um dann halbwegs vorbereitet zu sein.
Ja, ist jetzt sehr Posaunen-Nerd, ne?
Ja, macht ja nichts.
Wie du vorhin sagtest. Also in so einem Fall würde ich einfach nur ein paar Bindungen machen und ein paar Mal den Anstoß trainieren, dass der schnell und sauber ist oder keine Ahnung, je nachdem, was auch dann zu tun ist. Also wenn danach der Bolero kommt, dann ist es bestimmt eine andere 5 Minuten Vorbereitung, als wenn danach dritte Rachmaninow kommt oder wenn danach Schwanensee kommt. Also kann ich jetzt nicht so ganz allgemein sagen, nur Bindungen, rauf und runter, alle Lagen, 2 Oktaven, das wäre so das absolute Minimum. Mhm. Um irgendwie halbwegs schnell das Gefühl zu finden, die Rille zu finden.
Du hast gerade Probleme angesprochen. Das trifft sich total gut, weil ich habe, als ich mich jetzt nochmal so ein bisschen darauf vorbereitet habe, bin ich nochmal so in mich gegangen und dann kam mir, dass ich dich so im Studium wahrgenommen habe, wie wenn das nichts für dich ist. Also so quasi alles sehr leicht fällt. Du hast vorhin auch noch gesagt, Ehrfurcht ist für dich ja nicht so das Thema. Ja. Stimmt das? Also war das eigentlich, ich will jetzt nicht sagen easy, dass einem das zufällt, weil ich weiß, dass ihr auch viel, viel gearbeitet habt, das will ich gar nicht runterspielen, aber gab es Krisen für dich im Studium oder bist du da gut durchgekommen ohne irgendeine große bläsertechnische oder mentale Krise?
Also es gab schon Momente im Studium und auch danach, wo ich irgendwie gemerkt habe, jetzt läuft es gerade nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Mhm. Ich glaube aber, dass das immer eher ein Faktor von außen war, der mich beschäftigt hat oder der mich, keine Ahnung, genervt oder geärgert oder was auch immer hat, und dass sich das dann aufs Spielen geschlagen hat.
Okay.
So, dass ich mir jetzt irgendwie die Lippe durchgeblasen hätte oder so. Oder dass, was kann denn noch sein, dass man irgendwie Fehlhaltung hat und das über Jahre irgendwie falsch eintrainiert. Das habe ich zumindest bisher noch nicht erkannt.
Okay, aber so Leistungsdruck, gab's den für dich? Oder hast du einfach...
Ja, klar.
Also, wie gesagt, von außen sah das immer sehr easy aus.
Ich hatte im Studium den kleinen Vorteil, dass im Jahrgang nach mir niemand aufgenommen wurde. Mhm. Und ich deswegen quasi 4 Semester lang der Jüngste zusammen oder der im niedrigsten Semester war, zusammen mit noch einem anderen. Und ich dann immer so quasi von unten keinen hatte, der irgendwie nachgeschoben hat, der irgendwie Druck gemacht hat. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt versuche ich mal der zu sein, der irgendwie die Alten da oben irgendwie versucht zu drücken. Keine Ahnung. ich habe einfach immer schon gerne Musik gemacht. Ich habe vor dem Studium eigentlich viel mehr Jazz gespielt. Und jeder, der ernsthaft jetzt Jazz betreibt, wird sich denken, was hat der Eckert da gemacht? Aber damals war das irgendwie so mit 14, 15, 16 war das irgendwie ganz cool.
Stimmt, du hast in der Soulband gespielt oder so, der Funkband. Ich erinnere mich jetzt, wo du das sagst.
Genau. Ein bisschen Landesjugend-Jazz-Orchester, schon irgendwie mit 13 oder so ging das los. Dann auch in Hessen mal, weil ich ja da so im Grenzgebiet wohne. Dann kamen irgendwann die Brassbands, auch in Hessen, wo wir uns mal getroffen haben,
oder? Nee, wir haben leider nie zusammengespielt.
Hast du da gespielt? Okay.
Leider, aber es kann ja noch kommen.
Wer weiß. Genau, und mein Papa hat eben in der Musikschule mit seinen Schülern damals eigentlich als einmaliges Projekt, und dann haben da irgendwie alle so einen Spaß dran gehabt, dass wir das dann regelmäßig durchgezogen haben und deutsche Meisterschaften mitgemacht haben und dann auch in Würzburg zu Studienzeiten da eine Brassband gegründet haben.
Die gibt's aber nicht mehr, oder?
Also das waren 3 oder 4 Projekte, und dann ist es ein bisschen im Sande verlaufen, glaube ich. Deswegen habe ich einfach immer schon verschiedenste Sachen spielen wollen und machen wollen. Und irgendwie am Anfang des Studiums war das dann halt auch nur so, jetzt mal eine neue Facette. Was kann man denn noch spielen auf der Posaune? Also natürlich habe ich schon so ein bisschen Solo-Literatur gemacht. Die Sachen, die man halt so als vor dem Studium sich da erarbeitet. Und als es dann ins Studium reinging, dann gab es dann auch wieder irgendwelche Wettbewerbe, Deutscher Musikrat und ARD-Wettbewerb war dann auch einmal. Und dann gibt es dann natürlich den ganzen Katalog, was man spielen muss, mit so ein bisschen Auswahl. Und das dann alles sich drauf zu schaffen und da auch an den Stücken irgendwie zu wachsen, das fand ich cool. Und Leistungsdruck gab es. Ja, also ich meine, so ein Probejahr im Opernorchester in der Mitte der Spielzeit einsteigen, wo es dann nicht mehr so wahnsinnig viel Proben gibt, das war schon ein bisschen stressig. Und jetzt in so einem Orchester hier, wo einfach jedes Konzert live übertragen wird, ist jetzt auch genug Druck. Zum Glück habe ich hier wahnsinnig freundliche Kollegen und Kolleginnen, die da eine super Atmosphäre schaffen, also nicht nur jetzt meine Posaunenkollegen, sondern eigentlich das ganze Orchester, kann man das so sagen, die eine super Atmosphäre schaffen, sodass ich das gar nicht so als schlimm empfinde, dass da jetzt ein Mikrofon vor mir oder in 2 Meter Entfernung vor mir steht. Also direkt am Becher ist das ja bei uns zum Glück nie. Aber also das ist eigentlich ein sehr angenehmes Spielen hier, weil man das nicht so präsent hat.
Ist das also quasi schon zur Routine geworden für dich, dass da eigentlich dauernd live ist?
Es ist Routine, weil das ist ja so. Also jedes Programm, das wir spielen, kommt in zwei Konzerten, Donnerstagabend, Freitagabend. Das ist so der normale Standardplan. Und am Freitagabend ist der feste Sendeplatz auf BR Classic und dieses Konzert wird live übertragen.
Ich wollte nochmal zum Üben ganz kurz zurückkommen. Du hast einerseits vorhin gesagt, du musstest üben quasi so ein bisschen mal neu lernen im Studium und Probleme hattest du nie und du bereitest dich aber jetzt auch so auf wichtige Stellen vor, dass du muskulär weißt, wo was wie zu tun hat. Habt ihr das konkret auseinandergenommen, muskulär, was da passiert, oder sind es viele Dinge, die du selber dir erschlossen hast?
Also ich weiß nicht, ob jetzt dieses muskulär das richtige Wort dafür ist.
Hattest du gesagt?
Mir geht's, ja, stimmt, aber also mir geht's mehr so um das Gefühl. Wie fühlt sich das jetzt an? Also wie fühlt sich der Einstieg im David-Konzert auf diesem markanten S? Wie muss ich da reingehen? Wie fühlt sich das da an, wenn ich da reinkomme? Steige ich da eher weich ein? Steige ich da irgendwie mit einem Knall ein? Steige ich da, schiebe ich da wahnsinnig hinterher? Wie auch immer. Und das, diese rein körperlichen Abläufe so in Fleisch und Blut kriegen, dass im Probespiel, wenn ich dann nervös werde, oder im Konzert, wenn man dann nervös wird, dass ich dann quasi nicht mit dem Hirn denken muss, was mache ich da jetzt, sondern dass der Körper einfach nur das abruft, was ich vorher einprogrammiert habe. Ganz blöd gesagt. Ich bin mir sicher, dass das die allermeisten Leute so machen und dass das eine gute Ausgangsbasis ist, um dann musikalisch, künstlerisch vielleicht noch was draufzusetzen.
Die Frage ist ja, machen das viele bewusst oder eher unbewusst? Und bei dir klingt es ja eher nach einer bewussten Sache.
Ja, also ich versuche das, wie gesagt, das gibt mir einfach Halt und Sicherheit, wenn ich nervös werde, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich das vorher eingeübt habe und dass ich das dann so gut wie möglich abrufe. Und das ist irgendwie so auch ein bisschen der Kick. Wenn da jetzt irgendwie ein Bolero kommt in Hamburg auf dem Rathausmarkt vor 11.000 Leuten als erster Dienst nach der Spielzeitpause, wie gut kriege ich mich vorbereitet? Wie gut kriege ich mich dann cool in dem oder kurz bevor es dann losgeht, dass ich da nicht völlig am Rad drehe? Und wie gut kriege ich das dann abgerufen, was ich mir vorher eintrainiert habe? Das ist so der Kick.
Okay, was denkst du 4 Takte vorher?
Beim Bolero?
Ja.
Jetzt nicht kieksen. 4 Takte vorher versuche ich in der Musik zu sein und mich auf mein Einatmen zu konzentrieren und dann einfach nur das Versuchen zu genießen, wie jetzt der Felix Eckert das da gerade spielt. Dass ich quasi mir selber zuhören kann. Das wäre das Ideale.
Schaffst du das tatsächlich? Also beim Üben gelingt mir das gut. Gut, ich übe auch nicht mehr so viel, bin nicht mehr so in der Routine. Aber schaffst du es beim Konzert tatsächlich so diese Außensicht auch einzunehmen von dir?
Wäre gut, ne?
Deswegen frage ich.
Also bestimmt nicht bei jedem einzelnen Ton. Mit Sicherheit nicht.
Wie gehst du mit Fehlern um?
Ja, kommt der nächste Ton, nächste Chance.
Okay, also du kannst den gleich abhaken.
Wenn du meine Frau fragst, wird die dir was anderes erzählen, aber ich versuche das schon schnell hinter mir zu lassen, weil es ja einfach weitergeht. Und wenn ich jetzt irgendwo einen Kiekser drin habe und mich dann die nächsten 8 Takte lang darüber ärgere, dann passiert der nächste und der übernächste Kiekser und dann muss ich mich wieder weiter ärgern. Deswegen versuche ich das zumindest im Moment des Konzerts möglichst schnell hinter mir zu lassen. Bin dann aber, gehe dann schon gern mal hart mit mir ins Gericht und mache mir danach dann schon meine Gedanken, was da jetzt schiefgelaufen ist und wie blöd es jetzt war, dass das schiefgelaufen ist.
Wie lange hält das dann an, danach?
Ja, bis zum Feierabendbier vielleicht.
Okay. Wie gehen die Streicher damit um, wenn von hinten von der Soloposaune jemand kiekst? Du darfst ganz ehrlich antworten, ich schneide es auch zur Not raus.
Also ich wünsche mir, dass in dem Moment niemand reagiert und dass nachher vielleicht einer kommt und sagt, blöd gelaufen. Das wäre so für einen selbst wahrscheinlich das Schönste. Wenn was passiert und sich irgendwie Leute umdrehen und blöd gucken, dann muss man, glaube ich, selber so ein bisschen ein dickes Fell aufbauen, dass man sich dann da nicht irgendwie einen großen Kopf macht. Ich hatte mal einen Posaunisten neben mir und der hat immer gesagt, jetzt ist irgendwas passiert, na und? Bist du jetzt Chirurg und hast einen Schnitt falsch gesetzt und der Mensch, der vor dir auf dem OP-Tisch liegt, stirbt jetzt? Oder hast du jetzt gerade einen Kicks auf der Posaune gemacht? Und das relativiert doch manches. Mhm. Bei allem Streben nach Perfektion, das wir Musiker ja eigentlich alle haben, relativiert es doch manches wieder. Das finde ich ganz tröstlich.
Das Beispiel mit dem Chirurgen kommt sehr oft, wenn man so sich die Profis anhört. Du hast schon ein paar Mal jetzt auch Hamburg ins Spiel gebracht. Das war ja deine erste längere Stelle. Hattest du damit gerechnet, dass das klappt?
Überhaupt nicht. Damals, als das Probespiel war, gab es so in dem Zeitraum gab es so 3, 4, 5 Stellen in Deutschland. Mhm. Und bei manchen gab es schon vorher mal ein Probespiel und das war dann schon das zweite, das da in dem Zeitraum war. In Hamburg auch, da war ich beim ersten, konnte ich aber nicht hin. Und ich hatte das Glück, dass eines von diesen Orchestern mir die Chance gegeben hat, dass ich da schon mal spielen konnte, also noch als Student oder Akademist damals. Haben die mich eingeladen, habe ich da schon mal ein Projekt gespielt und irgendwie das war total nett und die Kollegen dort, wie es halt ja schon oft, wie es viele andere Musiker auch kennen, die irgendwo zur Aushilfe sind und dann heißt es ja und schön und komm doch zum Probespiel und dann schauen wir mal. Und dann war irgendwie Hamburg, das war so zwischendrin irgendwo und dann bin ich da hochgefahren und habe da halt mal gespielt und nach der zweiten Runde kommt der Trompetenkollege raus, Orchestervorstand, sagt, ja, Felix, du hast die Stelle. Und ich habe das in dem Moment irgendwie, das war so völlig, das ist jetzt nicht im Bereich des Möglichen. Also das war jetzt nicht mein Plan, dass ich jetzt hier nach Hamburg gehe eigentlich. Also ich hatte eigentlich was ganz anderes im Sinn. Und ich war da erstmal selber kurz perplex und habe mich dann natürlich riesig gefreut. Und für mich als Franken war Hamburg natürlich auch aus der Welt. Und ich habe es aber in den 5,5 Jahren, die ich oben war, sehr, sehr, sehr lieben gelernt. Habe auch das Orchester, das Opernrepertoire sehr lieben gelernt, das mir jetzt schon ein bisschen fehlt, muss ich zugeben. Viele Ballette, der Ballettdirektor John Neumeier, der reißt sich auch irgendwie jede Musik unter den Nagel, die ihm gut gefällt und dann kann es schon passieren, dass du irgendwie am Mittwochabend mal kurz so eine halbe Schostakowitsch-Sinfonie runterreißen darfst. Also ist jetzt schon ordentlich zu tun gewesen immer und für mich aber super gewesen, so viel Literatur kennenzulernen, so viel Repertoire kennenzulernen. Und ich hätte mich da auch die nächsten 40 Jahre noch, die nächsten 35 Jahre noch gesehen, auf jeden Fall.
Warum hast du dann gewechselt?
Ich war ja zuvor in München in der Akademie und das war ein bisschen so wie mit 16 das erste Mal Bundesjugendorchester, der Groschen ist gefallen, das ist geil. Das will ich, da will ich hin. Und dann war das, also ich war in Hamburg angefangen und in München, da war auf weite Sicht keine Stelle frei. Alles voll besetzt. Und ich habe aber gewusst, wenn irgendwann mal da ein Kollege in Rente geht, dann will ich es auf jeden Fall probieren. Weil das ist mein Traum, das ist meine Traumstelle, das ist mein Traumorchester und ja, als Franke in München hat man schon ein bisschen zu kämpfen, aber es geht schon. meine Frau und ich wollten gerne auch wieder Richtung Süden und im Endeffekt war mir klar, entweder wir bleiben hier in Hamburg und richten es uns hier wunderbar ein, sodass es passt. oder PR Sinfonieorchester. Also für andere Stellen habe ich dann auch gar nicht vorgespielt. Für mich war klar nur PR Sinfonieorchester. Als ich da im Herbst 2013 in die Akademie gekommen bin vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und da irgendwie dann auch die ganzen Musiker, Solobläser, Solostreicher und also jeden einzelnen meine jetzigen Kollegen da zum ersten Mal dann live und in Farbe als ein kleines Rädchen in der Maschine, das ich dann selber war, gehört habe, ist mir doch ganz schön die Kinnlade runtergefallen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es war die ganze Zeit immer mein Traum, in diesem Orchester hier mitzuspielen. Und deswegen habe ich mich dann in Hamburg, als dann die Stelle in München hier frei wurde, auch schon echt nochmal richtig auf den Hosenboden gesetzt, nochmal Unterricht genommen und einfach täglich meine Probespielvorbereitung betrieben. Und ja, jetzt bin ich hier, bin auf einer anderen Position als der Akademiestelle und bin fest dabei. Und trotzdem ist es immer noch so, dass da einfach Kollegen sitzen, die seit, was weiß ich, 10, 20, 30 Jahren auf diesen Positionen sitzen und ihre Leistungen bringen, seit 10, 20, 30 Jahren. Wenn ich meinen direkten Kollegen anschaue, Hans-Jörg Profanta, der geht jetzt im Herbst in Rente nach 43 Jahren in diesem Orchester. Und der ist immer noch motiviert und der ist immer noch topfit und der, also da ist nicht dran zu denken, dass der sich irgendwie zurücknimmt oder frühzeitig verabschiedet oder mir sagt, hier Felix, du bist jetzt der junge Kollege, du spielst jetzt mal die schweren Sachen und ich mache nur noch jetzt, ich lasse das auslaufen. Also weit gefehlt, überhaupt nicht. Und da habe ich größten Respekt davor und da möchte ich schauen, dass ich mir mindestens eine Scheibe davon abschneide.
Was ist der Unterschied an den Orchestern jetzt mal, unabhängig vom Repertoire, dass das eine mehr Opern spielt, allein für dich vom Gefühl her klanglich?
Also natürlich, wie du schon sagst, auch wenn ich es eigentlich außen vor lassen soll, das geht eigentlich gar nicht. Das Hamburger Orchester durch diesen Opernbetrieb an 240 Tagen im Jahr plus die Sinfoniekonzerte, plus Jugendprojekte, Kammermusik, was auch immer. Da ist einfach viel Repertoire und auch einfach viel Verschiedenes zu spielen. Also es kam vor, dass du irgendwie Freitagabends irgendein Ballett spielst, wo viel zu tun ist. Keine Ahnung, Giselle, irgendein Standard-Ballett verbreitet, Evergreen. Am Samstag früh dann eine Probe fürs Sinfoniekonzert ist mit Siebte Maler. Am Abend nochmal eine Vorstellung Elektra Strauss in der Oper läuft und am Sonntag früh dann das Martinet-Konzert mit der Siebten Maler. Also da ist einfach wahnsinnig viel Programm zu spielen, also auch verschiedene Stücke in wenigen Tagen. Und hier in München sind es immer ganze Projekte, die meistens innerhalb einer Woche eingepasst sind, Montag bis Freitag, mit einem festen Programm, mit einem festen Dirigenten, mit einer festen Besetzung. Und das ist ein anderes Arbeiten. Dadurch, dass eben in der gleichen festen Besetzung ist, man von Tag zu Tag irgendwie mehr Sachen für sich klären kann, wie das jetzt gespielt wird und das mehr vereinheitlichen kann. Wohingegen in Hamburg alles wunderbare Posaunenblech-Orchesterkollegen, aber dadurch, dass einfach täglich anders zusammengewürfelt wird, wer mit wem spielt, und das macht ja auch den Reiz aus, und über die Jahre kennt man sich natürlich und weiß wie, und auch wenn da Sinfoniekonzert läuft, dann ist es natürlich auch in einer festen Besetzung, aber dadurch, dass natürlich abends dann wieder was anderes zu spielen ist, ist einfach nicht diese dringende Stringenz drin, dass alles immer weiter zielt auf das Konzert, sondern dass es mehr hin und her geht. Das ist vielleicht die Verschiedenheit der Arbeitsweise.
Wenn man so deinen Lebenslauf durchschaut, warst du immer Solo-Posaunist. Würdest du dich als Führungspersönlichkeit sehen?
Ich versuche natürlich, den Satz anzuführen. Ich bin aber auch ganz froh drum, wenn, also vor allem, wenn ich jetzt hier neu bin, wenn es da einfach altgediente Kollegen neben mir gibt, die wissen, wie der Hase läuft und an wen man sich für was wenden muss, die da einfach einen direkteren Draht haben. Und bin dann auch sehr froh drum, wenn die manche Sachen übernehmen und das irgendwie einfädeln. Wenn wir jetzt im Orchester sitzen und spielen, ist es eigentlich ein ständiger Austausch. Also ich mache das nicht so, dass ich irgendwie allen vorschreibe, wie was zu spielen ist und auch welches Instrument zu spielen ist oder so. Da gibt es ja auch die haarsträubendsten Geschichten, die hoffentlich alle der Vergangenheit angehören. Das ist ein ständiger Austausch. Und jetzt zum Beispiel gerade die aktuelle Woche, 2. Sibelius, für mich ist das Werk neu. Der Kollege neben mir hat es 20 Mal mit x verschiedenen Dirigenten erarbeitet und weiß vielleicht, an welcher Stelle jetzt die Posaune dann doch mal noch einen Impuls mehr setzen muss, dass die Streicher ihr Sprungbrett für den Lauf haben, weil die eins frei ist und nur wie die eins haben oder wie auch immer. Und was ich jetzt vielleicht trotz Vorbereitung und natürlich habe ich das Stück noch nie aufgeführt und habe das jetzt in 3 Tagen mir erarbeitet und habe jetzt ein paar Proben gemacht und jetzt kommen dann die Konzerte. Und eben der Kollege neben mir hat schon 20, 30, 40 Mal das im Konzert aufgeführt. Er kennt das natürlich ganz anders. Und da bin ich, deswegen haben wir einen ständigen Austausch. Jeder sagt was, jeder bringt was ein. Dann probiert man manche Sachen aus. Dann werden die für gut befunden oder auch für gar nicht gut. Und so findet man das zurecht, wie es weitergeht, wie man es spielen möchte.
Du hattest ja jetzt durch Hamburg und durch München und durch verschiedene Aushilfen natürlich auch schon die Möglichkeit, mit sehr, sehr großen Dirigenten zusammenzuspielen und zu arbeiten. Welche stechen für dich so raus, wo du sagst, okay, da habe ich am meisten mitgenommen, den finde ich toll?
Also auf jeden Fall Sir Simon Rattle. Und da freut es mich ganz besonders, weil der wird nächstes Jahr unser Chefdirigent hier in München. Witzigerweise ebenfalls ein Brite, Daniel Harding, der hat jetzt diese Spielzeit 2 wirklich tolle Projekte dirigiert mit super Programmen, wo auch für uns Blechbläser ordentlich was zu tun war. Das macht total Spaß mit dem. Der hat den Laden in der Hand. Der war letzte Spielzeit auch da, als in der Zeit, als ich hier Akademist war, habe ich den schon kennengelernt. Das waren wirklich Highlights. Es ist einfach, was ich oftmals sehr schade finde bei Dirigenten in der Probenarbeit, wenn einfach ständig abgebrochen wird und irgendwas mit Worten erklärt wird, anstatt dass die das in ihrem Dirigat anzeigen, was sie haben wollen. Weil ganz vieles kann man zeigen. Das sind eben Dirigenten, die mit ihren Gesten schon so viel rüberbringen können, dass das Orchester Informationen kriegt, wie es spielen soll und wo dann auch die Probenarbeit einfach viel schneller vorangeht und dementsprechend am Ende mehr Zeit übrig bleibt. Um noch detaillierter zu arbeiten. Und das finde ich super. Noch so einer ist Yannick Nesse-Zegar. Der war vor 2 Wochen mit da, mit dem haben wir eine Europatournee gemacht. Wir mussten 2 Programme spielen. Eins davon kam nur auf der Tournee dran, wurde in München nur geprobt. Allerdings, weil in München ein anderes Konzertprogramm im normalen Abo-Konzert lief, mit dem es dann auch auf Tour ging, also beide Programme, war für das 2. Programm dann nicht mehr so wahnsinnig viel Probenzeit. Und ein Dirigent in dem Format schafft es dann aber trotzdem, diese Zeit zu nutzen. Und zwar nicht, indem er ständig abbricht und es zerredet, sondern indem er einfach die Informationen direkt zeigt, in dem Moment, wo sie gebraucht werden. Und da klärt sich schon so vieles und das finde ich wunderbar.
Okay, das heißt, schlechte Dirigenten können nicht dirigieren.
Nein. Was ist schon gut und was ist schon schlecht, finde ich immer schwierig zu sagen. Ich glaube, man kann es immer nur für einen selbst sagen, aber also das als seine Meinung. Ich finde den gut, ich finde den nicht so gut. Ich glaube, man kann das aber nicht allgemein für alle sagen, weil ja jeder Musiker seinen eigenen Betrachtungswinkel hat.
Also ich kann dir meine Frage ganz kurz erläutern, warum ich so provokativ frage. Ich hatte vorgestern Patrick Brammer im Gespräch. Kennst du? Oder nee, der ist Schlagzeuger im RSO in Wien. Und er sagt, dass mittlerweile ganz, ganz viele Dirigenten überhaupt nicht mehr dirigieren können, also einfach nicht mal mehr eine klare Eins zeigen können. Ist vielleicht auch so ein Schlagzeuger-Ding. Und das findet er ziemlich fürchterlich, dass es irgendwie nicht mehr auf die Schlagtechnik so ankommt. Was natürlich aber auch impliziert, dass es geht ja nicht nur um den Taktschlagen, sondern auch um das zu zeigen. Also das quasi, was du auch so ein bisschen angesprochen hast. Daher resultiert meine doch eher provokante Frage.
Ich glaube, ein Konzert zu leiten gelingt sehr vielen Dirigenten viel besser, als die Probenarbeit zu machen. Mhm. Okay. Weil dann entweder zu viel Zeit ist oder zu wenig Zeit ist. Weil man das dann entweder zerredet und totprobt, jeden Kleinigkeit, jeden Übergang und am Ende im Konzert dann vielleicht doch wieder alles anders wird. Weil die Energie da ist oder weil doch irgendwo eine Nervosität da ist oder weil bei irgendeinem Instrumentengruppe oder Solist irgendwas anders gelingt, als in den Proben ausgemacht war. Das ist ja alles nur menschlich. Und ich glaube aber, dass die Probenarbeit bei einigen Dirigenten mehr auf den großen Schwamm einmal drüber. Ich sehe gut aus beim Dirigieren und das Orchester spielt und im Konzert funktioniert es dann schon. Und das finde ich ein bisschen schade. Und dann gibt es eben diese Dirigenten, die das Orchester richtig im Griff haben, die auch die Atmosphäre richtig im Griff haben, die wissen, wann sie mal irgendwie einen kleinen netten Spruch zwischendurch bringen können und oder wann sie das einfach machen und es passt und die wissen auch, wann man mal irgendwie um Ruhe bitten muss, ohne jetzt gleich den großen Oberlehrer auszupacken und die das einfach in den Proben super gut hinkriegen und vielleicht das gar nicht brauchen, zu überlegen, wie sehe ich jetzt dabei aus. Und das finde ich sehr schade, dass durch Agenturen und Labels, wenn man sich so manche Plattencover heutzutage anschaut, frag ich mich schon, worauf es jetzt gerade da ankommt.
Verstehe. Kannst du dich, ich weiß nicht, ob dir da spontan was einfällt, an irgendeine, weiß nicht, ich glaube, Rattle macht das ja auch viel mit Bildern zu arbeiten. Erinnerst du dich an irgendeine Ansage oder Bild, was du so, wo du sagst, okay, damit konnte ich am meisten anfangen?
Das soll so klingen, dass wenn ich das anhöre, mit einem Glas Cognac im Sofa sitzen kann.
Okay.
Also von Rattle. Ich glaube, es war nicht von Rattle, aber es war eine Beschreibung, wie eine Stelle ganz geschmeidig und mit großer Geste und ruhig gestaltet werden soll. Fand ich super.
Probiere ich mal demnächst auch mal aus. Mal sehen, ob es klappt. Aber finde ich ein schönes Bild. Ich habe heute Mittag, zwar sehr kurzfristig, nochmal um Zuschauerfragen gebeten. Hannes fragt, was lernt man als Orchestermusiker nicht im Studium, sondern erst im wahren Leben?
Also ich habe mein Studium so erfahren, dass ich mein Handwerkszeug mitkriege, um ganz salopp gesagt die Posaune zu bedienen und einen Lehrer, der immer versucht hat, die Kreativität und die Musikalität zu locken. In meiner Empfindung aber so, dass das von mir kommen soll. Ja, manchmal hat er mich vielleicht auf den Trichter gebracht, wie es ihm auch gefällt. Aber also es war jetzt nie so, dass mein Lehrer mir alles diktiert hat, wie ich jetzt in dem Stück das und das spielen muss, sondern mir da viele Freiräume eingeräumt hat. Trotzdem die Grundlagen technischer Ausbildung, das habe ich im Studium auf jeden Fall mitgekriegt. Was man nicht lernt, ist zum Beispiel auf einen Dirigenten zu reagieren. Wenn der dich jetzt direkt anspricht, was du ihm dann antwortest. Also wenn da irgendwie ein ranghoher Chefdirigent vor einem steht, wenn da mal einer so ein bisschen bohrt, mhm, und nicht nachgibt und immer weiter und nochmal und nochmal anders und nochmal leiser und nochmal kürzer und nochmal was weiß ich. Dass man da ein Fell braucht, ein dickes Fell braucht, um da ruhig zu bleiben, sein Ding zu machen, natürlich das versucht umzusetzen, was er von einem will. Wenn es dann irgendwann, wenn die Stimmung dann kippt, habe ich auch schon erlebt, wenn die Stimmung dann bei mir auch irgendwann kippt, wie man dann die Nerven behält, ohne auszurasten und rauszurennen oder was auch immer. Das lernt man auf keinen Fall im Studium. Zusammenspiel mit der Gruppe. Was muss ich machen, wenn ich im Orchester ganz hinten sitze und mit den Streichern zusammenspielen will, dass ich da viele Sachen einfach früher spielen muss. Wie reagiert so eine träge Masse an 60 Streichern, wenn die irgendwas breit ausspielen oder so? Wie kriege ich das hin, dass ich dann da trotzdem mit denen im Timing zusammen bin, obwohl die so weit weg sitzen und obwohl die jetzt in diesem Moment nicht wahnsinnig spritzig agil sind? Was man auch im Studium überhaupt nicht mitkriegt, ist, wie verhalte ich mich gegenüber Kollegen? Auch ein sehr interessantes Thema. Wie trete ich denen gegenüber auf? Sei es im Probejahr oder sei es auch dann danach.
Hast du damit Schwierigkeiten gehabt? Oder ist das jetzt eher nur eine Beobachtung?
Ich hoffe, ich habe damit keine Schwierigkeiten gehabt. Das musst du meine Kollegen fragen. Natürlich, jeder Kollege, der neu ins Orchester kommt und sein Probejahr beginnt, wird so ein bisschen beäugt. So, was ist das für ein Typ? Jetzt gar nicht, vielleicht gar nicht unbedingt spielerisch, aber was ist das für ein Typ? Aus was für einer Richtung kommt der? Wie ist der gepolt? Wie ist der drauf? Ist das jetzt irgendwie der große Geigensolist, der sich jetzt herablässt und hier die Orchesterstelle ausfüllt und halt mal mitspielt und dann eigentlich Solo-Karriere machen will? Oder ist das jetzt der Teamplayer? Also ich glaube, man lernt sehr vieles im Studium nicht, was im Orchesteralltag dann man sich vielleicht erst erarbeiten, mhm, muss. Und da bin ich wieder sehr froh, dass ich schon sehr jung in Würzburg mal eine Vertretung spielen konnte und da vielleicht doch das ein oder andere Fettnäpfchen habe mitnehmen können, was ich dann im Probejahr in Hamburg, wo es dann um die Wurst ging, schon wusste, dass ich das Fettnäpfchen jetzt mal links liegen lasse.
Zweite Zuschauerfrage kommt von Damichi. Er fragt nach dem schönsten Moment im BRSO.
Also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren in dem Orchester und der schönste Moment war eigentlich der, als der Franz mir mitgeteilt hat, dass ich es pro Jahr bestanden habe.
Okay.
Aber das hat er bestimmt nicht gemeint mit der Frage. Es ging bestimmt um einen musikalischen Moment.
Kannst die Frage beantworten, wie du möchtest.
Ein sehr schöner Moment war im Oktober 2020 gab es einen Schumann-Zyklus mit Gustavo Dudamel. Der kam extra rübergeflogen und hat eine Woche hier dirigiert und wir haben alle vier, also auch ich habe alle vier Schumann-Sinfonien gespielt und natürlich ist dieser Choral in der dritten, wenn es da auf den Kölner Dom zugeht, das ist ein erhabenes Gefühl und das dann da mitspielen mit diesem Orchester im Gasteig in München, 2400 Plätze, damals Corona-Maßnahmen, 50 Zuhörer. Da haben wir eher für uns gespielt, Und also es gab eine Übertragung und es gab 50 Zuschauer im Raum. Das war skurril, aber ein wunderschöner Moment.
Okay. Wie muss ich mir vorstellen, wenn bei euch die Stimmung kippt? Ja,
also so richtig, dass da mal irgendein Kollege, eine Kollegin richtig explodiert und den Gefühlen und Worten freien Lauf lässt, das ist schon, habe ich zwar auch schon erlebt als Zuschauer, aber das ist schon sehr selten, möchte ich behaupten. Wenn man merkt, dass das, was da jetzt gerade passiert, zum Beispiel der Dirigent irgendwas bohrt und immer weiter und weiter und sich vielleicht dann auch irgendwann so ein bisschen verrennt, dann merke ich, wie einige Kollegen so ein bisschen auf stur schalten oder auf die Barrikaden gehen. Oder da nehme ich mich jetzt dann auch nicht aus, so ein bisschen sagen, was will er jetzt noch leiser? Okay, spielen wir es nochmal genauso. Also, weil irgendwo ist ja dann auch eine Grenze, was jetzt möglich ist oder nicht. Also allgemein, was möglich ist, was jetzt noch spielbar ist und dann aber auch in dem Moment. Also wenn man da so ein bisschen manchmal vielleicht doch unangenehm angegangen wird von irgendeinem Dirigenten oder so, dann macht das natürlich auch was mit einem. Also dann wird man da irgendwie nervös oder zittrig oder keine Ahnung. Und dann, glaube ich, hat man einfach so einen Selbstschutz, dass man irgendwann sagt, egal was der jetzt sagt, ich mache jetzt meinen Stiefel, bevor ich mich da jetzt selber verrückt mache und vor die Hunde gehe.
Du bist ja auch an der Hochschule in München, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, als Dozent tätig. Wie ist das so jetzt auf der lehrenden Seite zu stehen?
Das ist total interessant. Wo ich zum Glück nicht so wirklich was mit zu tun habe, ist die ganze Bürokratie. Ich glaube, das braucht man nicht unbedingt. Es ist so, dass der hauptamtliche Professor hier, der Wolfram Arndt, der ist krankgeschrieben und der Quirin Willert von den Münchner Philharmonikern und ich, wir machen jetzt gerade die Vertretung, also vor allem den Hauptfachunterricht für die eingeschriebenen Studenten und Studentinnen hier in München an der Hochschule. Und genau dementsprechend haben wir die Klasse aufgeteilt, wobei das eigentlich sehr flexibel ist. Also wenn jetzt jemand, der eigentlich beim Quirin eingeteilt ist, bei mir Stundenunterricht haben will, dann kriegen wir das eigentlich auch immer unter. Es ist sehr interessant für mich auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese ganzen Sachen, die man sich so jetzt erarbeitet hat oder die mir jetzt so klar geworden sind über die letzten Jahre, das in Worte zu fassen, so dass der oder diejenige gegenüber das versteht, was ich damit meine. Und ich glaube, dass viele Lehrer so ihren Wortschatz haben. Also wenn ich jetzt an meinen Lehrer in Würzburg denke, der hat da auch immer Worte verwendet, wo ich am Anfang vom Studium dachte, was will der Mann jetzt eigentlich von mir? Von was redet der da gerade?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, du musst die Töne atmen.
Okay. Genau. Was meint er damit?
Also wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann meint er damit, den Ton über die Dauer mit Klang zu füllen. Dass man nicht den Ton anspielt und irgendwie dann die Zügel loslässt und mal schaut, was passiert mit dem Ton, den man da jetzt hingestellt hat, sondern dass man den Ton führt und weiterführt in den nächsten Ton, um die Verbindung zu schaffen. Ja, das ist für mich jetzt auch sehr interessant, das rauszufinden, was verstehen die Leute, wenn ich das denen sage. Oder meistens versuche ich dann irgendwie das auf zwei oder drei verschiedene Wege zu erklären oder verschiedene Worte zu bemühen, um das jetzt deutlich zu machen, was ich meine. Und ich merke, dass das Unterrichten anstrengend ist für den Kopf und dass es eine ganz andere Art für mich ist zu spielen, als im Orchester zu spielen. Also wenn ich beim Unterrichten irgendwas vorspielen muss, dann habe ich da vorher keine Zeit, mich großartig darauf zu konzentrieren oder mir zu überlegen, welche Bewegungsabläufe jetzt da im Körper passieren müssen. Und das ist eine ganz andere Art, loszuspielen, als jetzt im Orchester, wo ich nur diesen Job habe, Posaune zu spielen und jetzt nicht drumherum reden oder erklären muss oder mir Gedanken machen muss oder das im Kopf die ganze Zeit bewerten muss, was jetzt mein Gegenüber da von sich also spielt. Und das merke ich gerade und ich finde es eigentlich sehr interessant.
Okay. Wäre eine Professur für dich eine Option?
Jetzt nicht.
Felix, wir kommen jetzt langsam zum Ende schon. Ich habe auch für dich eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet.
Okay, dann schieß mal los.
Rhön oder Hamburg? Rhön oder München? Rhön. München oder Hamburg?
München.
Auch von der Stadt her?
Ah, wir waren letzte Woche auf Europa-Tournee, habe ich dir erzählt. Und dann waren wir 2 Tage in Hamburg. Und da war auch noch schönes Wetter. Und ich habe den Kollegen so ein paar Hotspots meiner Hamburg-Zeit gezeigt und irgendwie mit Fischbrötchen direkt am Wasser, am Hafen und Astra trinken und dann abends in irgendwelche Lokale, wo ich halt immer gern war. Und da ist mir doch schon das Herz ein paar Mal gehüpft, muss ich zugeben.
Okay.
Ja, aber es ist alles gut, so wie es jetzt ist.
Deine schlechteste Angewohnheit?
Ungeduld. Frag mal meine Ensemble-Kollegen. Ungeduld.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Unterrichten.
Mhm. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal geschaut oder gelesen haben?
Es gibt einen sehr erfolgreichen Franken, der heißt Thomas Lurz, Freiwasserschwimmer, Olympiasieger und so weiter. Mhm. Und der hat zusammen mit einer Dame ein Buch verfasst. Das heißt, zum Schwimmer passend auf der Erfolgswelle schwimmen. Ich glaube, ich habe es gar nicht durchgelesen, aber es ist auch schon lange her, dass ich das mal gelesen habe. Aber da waren so ein paar Sachen drin, die ich mitnehmen konnte. Da war aber zum Beispiel auch was drin, wie er sagt zum Beispiel, du musst dir eine Nische suchen und in dieser Nische den Erfolg suchen. So wie er nicht als Schwimmer allgemein, sondern als Freiwasserschwimmer auf, keine Ahnung, 25 Kilometer oder so. Mhm. Das ist jetzt, das konnte ich für mich jetzt nicht so ganz übersetzen, weil man als Musiker natürlich immer sehr breit aufgestellt sein möchte. Sei es mit der Stilistik oder mit der, also ob man jetzt alte Musik, moderne Musik, große Sinfonik, Kammermusik, solistisch. Natürlich ist mein Hauptberuf das Spielen im Orchester, aber ich versuche auch darüber hinaus in den anderen Bereichen mehr oder weniger mich hineinzuwagen und da irgendwie breit aufzustellen. Und ich habe das Glück, dass ich eine Anstellung habe und ich kenne viele freischaffende Musiker, die einfach da wahnsinnig breit aufgestellt sind und blöd gesagt jeden Job ausführen können. Wo ich jetzt mich bei manchen Sachen nicht drum schlage, da jetzt mitmachen zu müssen, weil das nicht mein Steckenpferd ist.
Okay.
Dafür, wenn da jetzt irgendwo Wagner-Programm, das mache ich gern.
Okay. Gibt's noch einen Film? Der darf auch natürlich nichts mit Musik zu tun haben, gell?
Kann man was richtig Doofes sagen?
Das kannst du machen.
Lissi und der wilde Kaiser. Da kann man schön lachen.
Ja. Das war sehr gut. Hier, letzte Folge, die jetzt auch online ist, kam Crocodile Dundee, also von der Hinsicht. Okay, abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasmusik bzw. Bläser-Szene?
Ich wünsche uns allen, dass es hoffentlich nie wieder zu sowas wie einem Lockdown kommt, weil es in ganz, ganz vielen Bereichen, sei es im Profibereich oder auch im Amateurbereich oder auch bei den Kleinsten, bei den Schülern, riesen Einschnitte gab und weil uns das alle irgendwie ziemlich durcheinander gewirbelt hat. Und ich wünsche der Musik, der Kultur im Allgemeinen, dass wir spielen können.
Und für dich privat?
Für mich privat wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe, dass meine Liebsten um mich herum schön gesund bleiben und dass ich viele, viele Jahre in dem tollen Orchester hier spielen kann.
Das sind schöne Worte zum Abschluss. Felix, vielen, vielen Dank, dass wir es jetzt mal geschafft haben.
Absolut. Freut mich auch. Danke, Andi, fürs Einladen.
Vielen Dank an Felix Eckert, dass er sich so viel Zeit genommen hat und auch uns so einen Einblick gewährt hat. Ich fand es total spannend, mal mit jemandem zu sprechen, der schon so viel erlebt hat in seinen jungen Jahren und auch schon so viele Führungspositionen innehatte. Irgendwie wirkt es für mich nach wie vor nach all den Jahren immer noch so, dass Felix relativ klar ist im Kopf und weiß, was er tut, aber auf der anderen Seite sich so eine Leichtigkeit entweder beibehalten hat oder sie einfach von Natur aus hat. So richtig, ja, weiß ich es leider immer noch nicht, aber ich glaube, er ist einfach auch für diese Situation ja geboren, würde ich sagen. Also wirklich als Führungsspieler in so einem Orchester. Ganz spannend fand ich tatsächlich auch mal Dinge, die er ausgesprochen hat, was ein Studium zum Beispiel nicht kann. Dass man in einem Studium tatsächlich nicht lernt, wie man auf einen Dirigenten reagiert. Das tut vielleicht auch in der Laienszene mal gut zu hören, dass auch Profis sowas erst mit Erfahrung lernen müssen. Das heißt, wir können auch nicht immer davon ausgehen, dass unsere Musiker in einem Laienblasorchester, in einem Laienorchester sofort wissen, was sie da tun sollen und wie sie das umsetzen müssen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast liked, abonniert, auf Apple Podcast gerne bewertet. Ihr könnt in die Apple Podcasts auch Gästewünsche reinschreiben, dann gehen sie selten verloren. Verlinkt mich auch gerne auf Instagram, dass ich sehe, wo ihr diese Folge hört. Wenn euch meine Arbeit gefällt und ihr mich etwas unterstützen möchtet, dann möchte ich euch ganz herzlich einladen, auf Patreon zu kommen, einer Plattform, die es uns Kreativschaffenden und Künstlern ermöglicht, die Arbeit zu tun, die wir tun wollen. Und ich sehe es jetzt in den letzten 3 Jahren, diese Podcast frisst unfassbar viel Zeit und viel Energie und ich möchte natürlich weiterhin gerne machen. Also wenn dir die Arbeit gefällt und du sagst, dieser Podcast soll auf jeden Fall weitergehen, wenn nicht sogar noch ein bisschen wachsen, dann lade ich dich ein, auf Patreon zu kommen mit 5 € im Monat. Bist du dabei unterstützt meine Arbeit, dafür bekommst du auch weitere Folgen zu hören im Gespräch mit Gästen, die vielleicht schon mal hier waren, geht es teilweise um Leadership im Verein, um Musikalität, um allgemeine Themen, um die Blasmusik, um das Dirigieren, um Musiker sein, um Mensch sein. Ich möchte mich bei meinen bisherigen Patreonen bedanken. Das wäre der Matthias, der Tobias, der Thomas, der Jo, der Frank, der Philipp, Ralf und Christian vom Blasmusikverband Hochrhein. Beim Marc, bei der Susanne, bei der Saskia, beim Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis, Jasmin. Vielen Dank, dass ihr schon dabei seid und vielleicht kommst du ja auch noch dazu. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, es gibt auch einen Newsletter, der erscheint so einmal im Monat, vielleicht auch zweimal. Da findet ihr Übetipps, Hörtipps, Buchtipps, Artikel zum Lesen rund um die Musik, auch vielleicht teilweise zu Leadership-Sachen, alle Dinge, die mich bewegen, die vielleicht aber auch durch Gäste Anstoß gegeben wurden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich für den Schnitt bedanken bei Leander Machern, bei Dirk Mattes für die Musik und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.